ganz viele Kollegen, Kolleginnen machen gute Arbeit und sind sehr engagiert für die Menschen, die sie betreuen. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Und auch ganz toll auch in der Kommunikation sind. Ganz viele sind eben auch Einzelkämpferinnen und dann ertrinkt man in der Bürokratie und es bleibt wenig Zeit für die persönlichen Kontakte.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören.
Dies ist der zweite Teil der Podcast-Folge zum Thema Macht in der rechtlichen Betreuung mit Mandy Čartić. Ich wünsche euch und Ihnen viel Spaß beim Weiterhören.
Mir würde spontan noch einfallen, es gibt doch auch im Paragraph 1821, steht doch auch im Absatz 3, dass es auch, also da stehen so zwei Sachen drin, wo ja auch gegen den Willen gehandelt werden sollte. Also, naja gut, das eine passt jetzt vielleicht nicht so, also da steht jetzt mit drin, dass, also ich kann es auch nochmal kurz vorlesen in Absatz 3, dann können wir da vielleicht besser drüber reden, weil ich finde es jetzt gerade ganz wichtig. Also Absatz 3 wäre, den Wünschen des Betreuten hat der Betreuer nicht zu entsprechen, soweit erstens die Person des Betreuten oder dessen Vermögen hierdurch erheblich gefährdet würde und der Betreute diese Gefahr aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann oder zweitens dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist. Das sind ja schon Sachen, wo schon gegen den Willen gehandelt werden muss, kann, darf, denke ich, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also hierbei, denke ich, geht es eher nicht um konkrete Handlung gegen den Willen, sondern ich glaube, hier geht es nur darum, inwiefern muss der Betreuende zutun zu diesem geäußerten Wunsch. Also ich glaube, da geht es nicht um eine entgegengesetzte Handlung, sondern die Frage ist, wie viel muss der Betreuer denn da hier dazu tun, zu der Umsetzung dieses Wunschs, den dann möglicherweise eine Person äußert. Mhm. Wenn jetzt Menschen Dinge tun wollen und jetzt möglicherweise ja gar nicht mit dem Wunsch an mich herantreten oder den Wunsch mir vielleicht sagen, aber in der Lage sind, den selber umzusetzen, dann brauche ich ja auch nicht zutun sozusagen. Ne, dann tun die Menschen ja selbst oder handeln selbst und dann kann ich sie ja auch, und das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe, sie dann davon abzuhalten. Eine konkrete Handlung gegen den Willen kann ich ja nur tatsächlich durch eben 1831, 1832 Zwang und Unterbringung und ärztliche Zwangsmaßnahmen. Das ist das Einzige, wo ich sage, ich kann da wirklich gegen den Willen handeln. Gut, wenn jetzt der Betreute von mir verlangt, ich möchte jetzt immer freitags, mittags mit Ihnen eine Stunde Kaffee trinken, zum Beispiel, wenn ich dann sage, nee, mache ich jetzt nicht. Gut, das ist dann zwar auch gegen den Willen, ja gut, ist auch gegen den Willen. Er will das ja und ich sage, nee, ja. Okay. Ja, okay, genau. Aber da sind wir dann bei der Unzumutbarkeit. Das wäre halt ein nicht zu vertretender zeitlicher Aufwand mit dem Freitagsmittagskaffee. Mhm. Ja.
Also es ist im Grunde Macht dann doch nicht unausweichlich. Wir müssen ja nämlich gar nicht so hoch denken, wie wir jetzt gerade eben an der Kaffeesituation festgestellt haben. Also Macht kann ja auch auf ganz kleinen Sachen beruhen und sei es nur, dass jetzt nicht jeden Freitag zusammen Kaffee getrunken werden kann. Das ist, hat ja auch was mit Macht zu tun, wenn man dann immer Nein dazu sagt.
Ja, ja, da sehe ich tatsächlich, das würden wir zeitlich nicht hinkriegen. Mhm. Das ist so fürs Kaffee trinken. Das ist halt leider nicht unsere erforderliche Aufgabe. Mhm. Häufig trinke ich mit Klienten einen Kaffee, wenn die eh zum Gespräch kommen. Aber so extra für einen Kaffee trinken, finde ich schwierig tatsächlich in meinem Alltag.
Sie haben das vorhin auch nochmal gesagt, dass da so eine asymmetrische Machtstruktur vorliegt. Was denken Sie, wie erleben die Betreuten das selber? Haben Sie da schon mal irgendwie was dazu gehört? Haben Sie mal eine Rückmeldung von jemand bekommen, von Ihren Betreuten?
Ich frage tatsächlich aktiv nach bei meinen Klientinnen, wie sie das empfinden, was wir so machen. Ich weiß ja nicht, was sie sagen würden, wenn ich nicht dabei bin, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich grundsätzlich so bei einer Betreuungsverlängerung, finde ich meine Anwesenheit häufig gar nicht so sinnvoll, weil dann können die Klienten ja gar nicht frei von der Leber weg über mich lästern. Ich frage aber aktiv nach und ich habe auch mal einen Klienten gefragt, ob er sich durch mich als Betreuerin und durch die Betreuung insgesamt bevormundet fühlt. Ich bekomme die Rückmeldung, dass das nicht so gesehen wird. Ja, die Klienten erleben eine aktive Unterstützung. Das ist bei mir aber, das ist halt, wie gesagt, das ist meine Haltung. So bin ich in den Beruf reingewachsen. Da versuche ich doch sehr drauf zu achten, dass ich da nicht mich ermächtige über die legalen Grenzen hinaus und dass ich da schon im Dienstleistungsgedanken, jetzt sage ich es doch, da für die Klienten tätig bin. Mhm. So verstehe ich mich dann an der Stelle.
Aber da wären wir wieder an dem Punkt zurück im Grunde, dass es um die eigene Haltung des oder der Berufsbetreuerin geht.
Ja. Mhm. Also da ist auch schon noch Potenzial oder sag mal Luft nach oben, was die Haltung angeht. Und wie gesagt, ganz viele Kolleginnen und Kollegen machen fantastische Arbeit und sind für ihre Klientin im Dienst und tun ihr Bestes. Nichtsdestotrotz, der paternalistische Gedanke, der Wohlgedanke lauert an allen Ecken. Und ich glaube, das ist was Menschliches, dass wir möchten, dass es denen, die wir umsorgen oder die wir betreuen an der Stelle, dass es denen gut geht aus unserer Sicht. Das ist auch nichts Verwerfliches. Das kann auch ein Antrieb sein, das Klienten zur Verfügung zu stellen, aber eben zur Verfügung zu stellen und nicht aufzudrängen. Mhm. Das hat was mit Haltung zu tun. Ich glaube, da können wir noch ganz viel voneinander lernen in der Kommunikation und eben auch in der Begegnung miteinander, in der Akzeptanz der Individualität von betreuenden und betreuten Menschen und eben im aktiven Austausch, interdisziplinär. Das darf auch nicht zwischen betreuter Person und Betreuenden enden. Das muss in der Kommunikation mit den Behördenmitarbeiterinnen, in den Kommunikationen mit den Gerichten, auch da erleben Klienten sehr viel Macht. Da hört das eben nicht auf in diesem Innenverhältnis, ne, von betreuten Menschen und Betreuenden, sondern eben, das ist was Globales und da muss ganz viel passieren, auch in diesen Betreuungsverfahren. Das erlebe ich häufig, insbesondere auch wenn Betreuungsverlängerungen zum Beispiel sind oder Einrichtungen. Auch die Leute müssen an 4 bis 5 Stellen ihre Lebensgeschichte offenbaren, immer wieder darüber sprechen, was sie nicht können. Dann entscheidet ein Richter, kriegst du jetzt eine Hilfe oder nicht? Oder eine Richterin natürlich. Da ist auch viel Ohnmächtigkeit auf Seiten der Betroffenen. Und sich diesem Verfahren ausliefern. Und ja, das ist wichtig, das Verfahren aus Gesicht, ne? Es darf niemandem da jemand, der dann bestimmt über das Leben, was ja eigentlich auch nicht mehr der Fall ist, nach neuer Rechtslage zur Seite zu stellen. Macht es an allen Ecken für betreute Menschen, ja. Und das ist eher, was mir zurückgemeldet wird. Also ich kann ohne sie, kann ich das nicht hinkriegen, weil die Behörden sich mir in den Weg stellen. Und ich finde das Verfahren hier kompliziert, weil ich hier mit 4 Leuten reden muss. Und das sowas ist für Menschen kompliziert mit Handicaps. Also das ist eigentlich eine behördliche Überregulierung in unserem System.
Ja, ich hatte gerade noch überlegt, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gehört. Es gibt ja durchaus Situationen, wo BerufsbetreuerInnen haften für das, was ihre rechtlich betreuten Personen machen oder auch nicht machen. Das ist jedenfalls so mein Wissensstand. Denken Sie vielleicht, das macht auch oft was mit dem Haftungs- oder auch dem Verantwortungsdenken zu tun hat? Also im Sinne von, die rechtliche betreute Person muss jetzt dies und das machen oder eben auch nicht machen, sonst werde ich als rechtliche Betreuerin belangt dafür?
Schwierige Frage. Das Haftungsthema ist ein Riesenthema, wird immer wieder besprochen. Da müssen Sie aber aufpassen, wird Betreuenden häufig gesagt. Ich sage, das ist häufig eine unwägbare Haftungsangst. Ich kann mir tatsächlich keine Situation vorstellen, in denen Betreuende was machen oder nicht machen, was dann zu Lasten des Betreuers oder zur Haftung des Betreuers führt, ist mir auch in meiner Laufbahn noch nicht untergekommen. Ich habe eine Versicherung, falls ich doch mal was verbaseln sollte, was mir ja auch passieren kann. Ich bin ja auch, ich sag mal, nur ein Mensch mit einem Kopf und zwei Händen. Da habe ich tatsächlich wenig Angst. Und wenn ich fachlich in der unterstützten Entscheidungsfindung, so wie das der Gesetzgeber auch von mir fordert, mit den Klienten erarbeitet habe, wo ist denn Erforderlichkeit durch eine Vertretungshandlung von mir oder nicht, da bin ich auch bereit, Risiken einzugehen. Ich habe das nicht, dieses Verantwortungsdenken. Ich weiß aber, dass das weit verbreitet ist und dass sich dann Kollegen sagen, okay, dann handle ich lieber, bevor ich dann hafte. Ich sage immer, dass das gut zu hinterfragen ist, oder ich empfehle immer, das gut zu hinterfragen, was passiert denn wirklich im schlimmsten Fall. Wenn die Klienten mir sagen, hören Sie mal, Sie stellen aber jetzt hier nicht den Antrag für mich, das mache ich schon selber, und das passiert dann aber nicht, und dann hat die Person finanziellen Schaden davon, und ich kannte die aber gar nicht und wusste nicht, macht die das denn oder macht die das nicht. Also grundsätzlich glaube ich den Leuten ja auch erstmal, was sie mir sagen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Klient macht Antrag selber. Und dann habe ich gar kein Problem damit, wenn das dann mal schief geht. Das ist dann zwar total tragisch und eine richtige blöde Situation für die Person. Ich kann das in der Regel wieder gerade rücken. Das ist dann so. Das Leben bedeutet Risiken eingehen. Und wenn mir jemand sagt, ich mache das und ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob die Person das jetzt macht oder nicht, wenn ich jetzt natürlich einen Hinweis habe, der macht das nie, dann werde ich mir das schon nochmal hinlegen, dass ich das nachgucke, ob die Person das denn auch gemacht hat oder nicht, wenn das zweifelhaft ist. Aber grundsätzlich glaube ich den Menschen ja erstmal, was sie mir erzählen. Und dann ist das ein Risiko, dann abzuwarten, ob dann wirklich was schief geht oder nicht. Aber im Zweifel sage ich auch, ja, sie haben mir ja gesagt, sie machen das. Ja, und dann muss ich sie ja auch ernst nehmen. Das bedeutet ja auch Verantwortung, selbst zu tragen und selbstbestimmt zu sein, eben auch dann die Konsequenzen des Handelns zu tragen. Und ja, da kommt es manchmal zu finanziellen Notsituationen, aber es gibt ganz viele Lücken in unserem System, wo es zu Notsituationen kommt. Und die kann ich als Betreuerin, ich persönlich, gar nicht ausgleichen. Und ich habe da auch keine Haftungsangst, weil ich das fachlich gut begründen kann, warum ich dann da nichts getan habe. Und wenn das jemand anders sieht, dann möge er sich bitte bei mir melden.
Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, dass Sie das so gesagt haben, wie Sie es gesagt haben. Weil ich glaube, wie Sie schon wirklich gut gesagt haben, dass halt viele schon diesen Haftungsgedanken im Kopf haben, ne? Was ist, wenn der Klient, die Klientin das jetzt nicht macht und ich hafte am Ende des Tages dafür? Oder ist es nicht abgesprochen oder ich versemmel halt irgendwas, weil ich auch nur ein Mensch bin und hafte dann am Ende des Tages dafür. Und dann reagieren der oder die rechtliche Betreuerin dann vielleicht doch mal schneller und wartet nicht einen Moment oder spricht Sachen vielleicht nicht ab, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich kann Ihnen sagen, ich habe irgendwie zweimal in meinem Leben was bezahlt, wo ich was verbaselt habe, aber das habe ich nicht mal meiner Versicherung gemeldet, weil das war unterhalb der Grenze für die Selbstbeteiligung und das waren einmal irgendwie 36 Euro und einmal irgendwie 52 Euro.
Verkraftbar.
In 14 Jahren Tätigkeit, ich würde auch sagen, also und ich sag mal so, wir haben viele Möglichkeiten, selbst wenn Dinge schief laufen, die auch rückwirkend wieder in den vorherigen Stand zu setzen. Das Sozialamt, das muss nur wissen, dass da ein Bedarf besteht, dann ist da die Frist schon gewahrt. Also im Grunde kann eigentlich nicht viel schief gehen. Also ich sage immer, außer bei Wohngeld, weil da ist halt dann der, wenn die Frist nicht eingehalten ist, dann ist das der Anspruch verfristet. Aber das ist bei den wenigsten Ansprüchen der Fall. Und deswegen kann man in der Regel auch alles hinterher noch gerade biegen, selbst wenn was schief geht. Ja. Da habe ich jetzt, was solche Antragssachen angeht, gar nicht so eine fürchterliche Haftungsangst. Und wie gesagt, zur Not habe ich halt die Versicherung, die das dann trägt, wenn ich halt mal Mist baue.
Wir müssten noch mal kurz im Thema springen. Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Ich hatte mit Tom Arensky auch über Kommunikation und Sprache geredet, weil er ist ja russischsprachig aufgewachsen. Also seine Muttersprache ist Russisch und er hat dann halt gesagt, wenn er KlientInnen bekommt, die nicht Deutsch oder halt Russisch reden, dann braucht er ja eigentlich einen Dolmetscher, damit eben gewisse Sachen besprochen werden können, weil eben die Verständigung nicht möglich ist. Jetzt ist es aber so, dass so Dolmetscher recht teuer sind und die natürlich von dem pauschalen Satz bezahlt werden müssen, die man so für eine rechtliche Betreuung bekommt. Und wir wissen ja jetzt durch die zahlreichen anderen Podcast-Folgen, dass die pauschalen Sätze jetzt nicht so die besten sind. Und wir zwei haben ja vorhin über Kommunikation geredet und dass man den Menschen das dann vielleicht in leichter Sprache, einfacher Sprache oder wie auch immer die Sachen erklären sollte und muss, sodass sie es verstehen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wenn dann natürlich Dolmetscher vielleicht nicht immer dabei sein können oder nicht bezahlt werden können, wie sieht es denn dann aus? Also wie kann denn gewährleistet werden, dass der oder die Klientin das dann versteht, was ich von ihm will oder dass ich sie überhaupt oder ihn dann verstehe?
Ja, das ist ein ganz schwieriges und ein Riesenthema. Und da sind wir auch wieder bei Macht auch der Sprache und des Sprachverständnisses. Ich habe da leider keine Lösung, weil eben Dolmetscherkosten nicht übernommen werden. Ich arbeite da auch mit Notlösungen, mit Angehörigen, Übersetzern, mit Händen und Füßen, mit Sprach- und Übersetzungs-Apps. Mhm. Mit einem Klienten, der ist polnischsprachig, kommuniziere ich über SMS. Das geht, da können wir beide einen Übersetzer drüber laufen lassen. Ich schreibe ihm in Deutsch, er schreibt mir in Polnisch und wir übersetzen uns das dann jeweils. Und das funktioniert so einigermaßen und Gott sei Dank hat er eine Eingliederungshilfe-Betreuungskraft, die auch polnischsprachig ist, die unterstützt einen. Also bei den regelmäßigen Gesprächen ist die in der Regel dabei und er versteht aber auch schon viel Deutsch und sie kann dann noch ergänzen und so. Also es ist so ein bisschen Gefrickel, sag ich mal. Aber so eine richtig gute und tiefe Kommunikation und Begegnung weiß ich nicht. Das hat ja häufig auch was Zwischenmenschliches, ja, körpersprachlich, bin ich der Person zugewandt. Das macht ja sehr viel aus in der Kommunikation und ich bilde mir irgendwie ein, dass das auf der Ebene, wie es so in dem Maße funktioniert, geht. Ich hatte aber auch schon Klienten und Klientinnen, wo das nicht funktioniert hat, also wo ich den Eindruck hatte, ich verstehe wirklich nicht, was die Person mir sagt. Hatte ich auch schon mal den Fall bei einer Person, ich weiß gar nicht mehr, was sie für eine Erkrankung hatte. Auf jeden Fall konnte sie sich nicht sprachlich äußern. Konnte ein paar Laute sprechen oder äußern, aber eben nicht richtig Buchstaben und Wörter bilden. Und es gab Betreuungspersonen in der Einrichtung, die die Person ein bisschen verstehen konnten, aber halt auch eben nur ein bisschen. Und wir haben uns da unheimlich viel Mühe gemacht, wenn wir irgendwie das Gefühl hatten, die Person hat jetzt da und darüber mit mir gesprochen. Ich muss der Sache mal auf den Grund gehen, dann nochmal zu sagen zu der Betreuungsperson, können Sie mit dem nochmal da an dem Talker drüber sprechen oder versuchen, das rauszukriegen, worum es der Person da geht. Das ist nicht immer einfach. Also einmal, wenn eine kulturelle Sprachbarriere besteht, aber auch eine, ja, ich sag mal, körperlich bedingte Sprachbarriere. Ja, also das ist beides sehr schwierig in der Kommunikation, auch mit Menschen, die nach einer Aphasie hatten, nach einem Schlaganfall und so weiter. Bei solchen Dingen ist es nie einfach mit der Kommunikation und es wäre schön, aber ich kann mir das auch vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, jeder Betreuer wird dann einmal im Quartal noch eine Dolmetscherrechnung an die Justizkasse stellen, weil er einmal wöchentlich ein Gespräch hat oder vielleicht sagen wir monatlich ein Gespräch hat. Das ist ja ein Rahmen, der ja völlig explodiert. In meiner Stadt, also in Leverkusen, gibt es von der Sprachschule ehrenamtliche Sprachmittler. Die haben manchmal Menschen dann, da frage ich an, aber lost in translation, wir wissen nicht genau, was übersetzt wird. Ne? Auch die betreuungsrechtlichen, ich sag mal, die Sachverhalte und wie das so dieses ganze System, das muss man ja auch verstehen, um das richtig übersetzen zu können. Also da stecken ganz viele Missverständnisse sicherlich noch drin. Mhm.
Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man dann eine externe Person als Dolmetscher, Dolmetscherin bekommt und die Person natürlich, also wie dann auch, die rechtliche Betreuung gar nicht kennt und man dann vielleicht irgendwas Spezielles vermitteln möchte, aber das vielleicht dann auch in der anderen Sprache gar nicht geht. Es gibt nämlich auch, habe ich auch immer mal wieder so gehört, es gibt ja auch Wörter in anderen Sprachen, die wir in unserem deutschen Kontext ja zum Beispiel auch gar nicht haben und auch andersrum. Also nicht jedes deutsche Wort gibt es in irgendeiner anderen Sprache zum Beispiel. Und das ist natürlich auch so eine Problematik dann. Ist dann auch wieder so ein bisschen wie stille Post vielleicht. Schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt.
Und ja auch eine Frage der Vertraulichkeit. Mal angenommen, ich beniete mich jetzt, sage ich mal, der Mutter als Übersetzerin. Will die betroffene Person mir alles über die Mutter, also ich meine, was will sie mir Privates erzählen? Aber vielleicht gibt es Themen, die die Mutter vielleicht nicht hören sollte. Und
Ja.
da ist dann schon auch eine Grenze. Ich weiß nicht, ob das was mit Macht zu tun hat. Aber eine sprachliche Grenze auf jeden Fall, dann zu erfahren, worum geht's der Person. Da könnte ich vielleicht sagen, okay, wir machen hier einen anderen Sprachkanal auf und da unterstützt ja doch die Technik ganz gut heutzutage, zu sagen, wir schreiben uns oder wir bedienen uns eines Übersetzungsprogramms, während wir miteinander sprechen und in dem Bewusstsein, dass natürlich da auch Fehler passieren bei der Übersetzung, aber man kann ja auch mehrfach nachfragen. Und wenn man dann am Ende hat, dieses, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann kommt ein Ja von der Person, dann gehe ich eigentlich schon davon aus, dass wir uns irgendwie verstanden haben.
Würden Sie sagen, wenn in der rechtlichen Betreuung eine Machtposition entsteht oder aufkommt, spürt man das?
Ich denke, Betroffene ja. Ich denke, Betreuende manchmal nicht, weil es so. Das ist halt so. Also man, das ist so Alltag, man ist da so drin, man ist vielleicht auch ja in den Routinen drin und hinterfragt das nicht. Also da sind wir wieder bei der Reflexion der Tätigkeit. Also ich glaube immer, wenn man in diesen Hamsterrad-Modus, sage ich mal, kommt, verliert man ein wenig die Achtsamkeit für diese Zwischentöne. Ich glaube, das ist das sehr wichtig, da hinzuhören. Immer wieder auch. Also da tatsächlich eigentlich vor jedem Gespräch, vor jedem Kontakt, da auch nochmal zu sagen, um wen geht's denn hier eigentlich und in wessen Sinne wirkt denn die Macht oder soll sie wirken, ja, und haben wir ein Zusammenwirken an der Stelle, so wie Arendt das ja auch irgendwie definiert oder vorschlägt.
Letztendlich ja auch das Betreuungsrecht, weil das Betreuungsrecht begrenzt ja die Macht eigentlich schon auch ziemlich abgegrenzt und ziemlich klar und legitimiert sie auch nicht, eigentlich in keinster Weise, auch selbst bei Zwangshandlungen eigentlich auch nicht.
Nein, auch da wird auf den Willen verwiesen.
Da wird das erklärt, dass der Wille maßgeblich ist, genau. Also selbst bei Zwangsmaßnahmen ist es nicht legitim, Macht
Ja,
auszuüben.
ja.
Und von daher ist zumindest, was die Rechtslage betrifft, eigentlich ganz klar und deutlich. Klar, das sieht in der Praxis vielleicht dann doch mal anders aus und auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, da ist es total wichtig, wenn man Macht spürt oder machtvolle Situationen, die auf jeden Fall kritisch zu reflektieren. Und generell, Selbstreflexion hatten wir jetzt auch schon in mehreren Podcast-Folgen, habe ich gehört von BerufsbetreuerInnen, dass Selbstreflexion total wichtig und auch hilfreich und nützlich ist für einen selber, aber auch für die rechtlich betreute Person natürlich. Und dann auch die Zusammenarbeit, auch der Beziehungsaufbau mit der rechtlich betreuten Person auch viel einfacher und schneller funktioniert zum Beispiel.
Ja, das hatte der Klaus Fornell auch gesagt in dem Podcast, den habe ich heute Morgen noch angehört. Das ist tatsächlich, und das ist auch, was ich in den Seminaren sage, da, wo ich mir mit dem Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung da Mühe mache, mir die Zeit nehme und die Klienten und Klientinnen gut kenne oder kennenlerne. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Es ist ja nicht heute treffen wir uns und morgen kenne ich dich, sondern das ist ja auch häufig kennt man sich ja dann über viele Jahre und das ist ja auch eine Entwicklung. Und dann habe ich doch einen Eindruck davon, was könnte die Person denn in dieser Situation wollen? Und natürlich immer wieder rückfragen, aber man lernt sich schon kennen und das finde ich schon, dass das die Zeit einfacher macht. Dass das eine gut investierte Mühe ist und Aufwand, da eine tragfähige Arbeitsbeziehung hinzukriegen, weil es tatsächlich, das nimmt Konfliktpotenzial raus. Es gibt keine Diskussionen mehr, weil einfach die Linie klar ist. Also es geht eben danach, wie der Klient sich das vorstellt. Das entschärft einfach so viel. Und das gibt einem eine klare Handlungsrichtlinie, auch für die eigene Arbeit, da immer nochmal hinzugucken und auch immer wieder auch neu zu überlegen, ja. Also das finde ich auch wirklich gut an der Besprechung der Jahresberichte. Immer noch mal zu gucken, auch dann nochmal zu reflektieren, auch das gemeinsame Tun, also diese gemeinsame Machtwirkung, zu gucken, was ist denn in dem Jahr gelaufen? Ist das gut gelaufen? Soll es noch anders laufen? Was wollen wir uns für die nächste Zeit vornehmen? Oder was wollen Sie sich für die nächste Zeit vornehmen? Es geht ja gar nicht um mich, sondern um die betroffene Person. Und da einfach auch einen Prozess daraus zu machen, der sich bewegen kann und so weiter. Also das finde ich schon, das spart auch im Endeffekt doch viel Zeit für Absprachen auch im Detail. Wenn ich jetzt sage, heute muss ich den Antrag stellen, dann muss ich erstmal, wenn ich mir die Mühe nicht gemacht habe, erstmal mich hinsetzen mit den Klienten oder der Klientin sprechen. Wie wollen wir das jetzt machen? Und ich finde so eine strukturelle Planung oder Besprechung regelmäßig da einfacher und auch sinnvoller, weil man einfach quasi aneinander dran bleibt. Auch die Klienten wissen ja dann, ich berichte auch immer, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwas im Hintergrund gemacht habe.
Vielleicht als abschließende Frage, das passt auch ganz gut, denn hatte ich jetzt auch, glaube ich, fast jeden gefragt, der bereits im Podcast war, wie genau kommunizieren Sie denn mit Ihren betreuten Personen? Also damit meine ich die Kommunikationsform, also über Brief, E-Mail, WhatsApp oder was es da sonst für schicke Apps noch gibt. Wie kommunizieren Sie denn so hauptsächlich oder wie läuft das ab?
Hauptsächlich face-to-face, würde ich sagen. Das ist schon der Hauptanteil. Dann natürlich telefonisch. Aber eher nichts, also ich mache keine wichtigen Gespräche oder keine thematisch inhaltlich wichtigen Gespräche am Telefon. Ich mache Telefon in der Regel für Terminvereinbarungen oder kurze Rückfragen oder das und das ist im Büro, Sie können Sie mal vorbeikommen oder so. Dann gibt es natürlich E-Mails. Ich persönlich schreibe nicht gerne zurück. Wenn da was wirklich mehr Klärungsbedarf ist, dann versuche ich das Gespräch 1:1, weil ich E-Mail-Kommunikation total lästig finde, persönlich. Die Klienten können mir aber natürlich trotzdem Sachen schicken und ich bemühe mich auch in einem gewissen Rahmen, die dann zu beantworten. Aber ich selbst kommuniziere nicht sehr oft Wichtiges nach außen, außer mit anderen, also mit, weiß nicht, Krankenversicherung oder sowas. Aber nicht mit Klienten. Ich habe kein WhatsApp. Ich finde das datenschutzrechtlich schwierig, obwohl es da ja inzwischen auch andere Lösungen gibt. Es gibt tatsächlich Klientinnen, die mit mir dann per SMS kommunizieren. Das habe ich schon gesagt, eben auch für diese Sprach-Apps. Ja, also das sind die Kommunikationskanäle. Also Telefon eher für kurze Absprachen und hauptsächlich im 1:1 Gespräch und SMS. Aber das führt dann auch, also es gibt da keine langen Dialoge. Also die Hauptkommunikation findet bei mir im 1:1 Gespräch statt, wenn die Klienten das möchten. Es gibt auch Klienten, die mich nicht sehen möchten.
Wie viele Menschen betreuen Sie zurzeit?
Etwas über 40. Ist aber dem, also das ist, ich habe ja erzählt, dass ich noch andere Sachen mache und das ist dem geschuldet, dass ich tatsächlich nur noch 40 Betreuungen führe. Meine Büroinfrastruktur würde das auch erlauben, dass ich tatsächlich mehr Betreuungen führe. Deswegen nochmal der Hinweis, aus meiner Sicht, Fallzahlen sind kein Qualitätskriterium. Es kommt auf die Organisation und die Bürostruktur an, wie viel man bewältigen kann. Aber ich finde, die 1:1 Kommunikation oder die, wie nah bin ich an den Menschen dran, sollte auf keinen Fall darunter leiden. Ja, das ist ja klar. Aber man kann durchaus in einer entsprechenden Bürostruktur auch, ich sag mal, Routinetätigkeiten abdelegieren an Mitarbeitende. Und dann hat man eben auch mehr Zeit. So ist ja die Idee, dann eben für die Kontakte und für die Besprechungen mit den Klientinnen. So ist das eigentlich gedacht. Aber ich mache ja nun viel auch anderes und bin da nicht da und brauche die Struktur trotzdem. So viele Menschen betreue ich gerade. Und eine Person davon will mich regelmäßig nicht sehen.
Ja, gut. Ist auch schön zu wissen. Ist ja immer gut, wenn die Menschen das mitteilen. Das ist ja, dann muss man ja auch akzeptieren.
Gut, also wenn ich vorbeikomme, dann macht er mir halt die Tür kurz auf und macht sie dann wieder zu. Das ist, er teilt das nicht wirklich mit. Genau, genau. Hat man sich mal gesehen. Genau.
Ja. Okay, wenn Sie jetzt nichts mehr haben, würde ich noch alles einmal zusammenfassen wollen.
Ja, gerne.
Ganz am Anfang habe ich erstmal eine längere Einleitung gemacht, wie wir zu dem Thema Macht gekommen sind und wie ich das so eingeordnet habe. Und dann haben Sie auch ganz schnell gesagt, Macht ist immer so ein Gefühl von, andere wollen über mich bestimmen. Aber wir sind dann auch ganz schnell zu Max Weber, Hannah Arendt und Foucault übergegangen, wo Sie so die Machttheorien oder wie Sie Macht sehen, einmal vorgestellt haben. Und ich bin dann auch recht schnell zu Paragraph 1821 Absatz 1 rüber gehuscht, weil ich gedacht habe, naja, eigentlich haben rechtliche BetreuerInnen ja eher so eine Funktionsrolle, eine ausführende Funktionsrolle. Und sie haben das dann ergänzt und gesagt, naja, es ist eher schon fast ein Unterordnungsverhältnis auch. Also es geht in der rechtlichen Betreuung um den Willen und um den Wunsch von der betreuten Person. Und der rechtliche Betreuer oder die Betreuerin, die müssen sich unterordnen, müssen sich dem Wunsch und dem Willen unterordnen. Also eigentlich ist es dann schon wieder fast ein Unterordnungsverhältnis. Dann sind wir auch dazu gekommen, dass es ja auch illegal ist im Grunde, wenn Informationen besonders bewusst vorenthalten werden oder wenn zum Beispiel auch Entscheidungen vorweggenommen werden auf der anderen Seite. Also das ist ja schon fast schon am Rande der Illegalität, wenn so gehandhabt wird, weil rechtlich betreute Personen sollten sich auch nicht übermächtigt fühlen. Das hatten Sie ja auch gesagt, das war, ist eigentlich auch total wichtig. Dann sind wir auch dazu übergegangen, wie man denn so Macht feststellen kann. Und ich hatte dann auch gefragt, sollte ich in jedes Gespräch reingehen und sagen, wenn Sie was nicht verstehen, dann sagen Sie mir das und dann kommuniziere ich so, dass Sie mich verstehen. Und da haben Sie gesagt, nein, es ist eigentlich besser, wenn man in die Sitzung, bevor man die rechtlich betreute Person sieht, schon so eine Art Achtsamkeitsübung vielleicht macht, um sich bewusst zu sein, wer kommt jetzt gleich in mein Büro, welche Anforderungen hat diese rechtlich betreute Person an die Kommunikation zum Beispiel, muss ich da meine Sprache anpassen oder was sind einfach so, was braucht die rechtlich betreute Person? Und wenn man so achtsam schon in ein Gespräch reingeht, dann haben sie gesagt, dann ist es eigentlich gar nicht mehr nötig, irgendwie sich anders vorzubereiten, weil dann weiß man ja, was braucht die Person und dann kann man sich zum Beispiel der Kommunikation auch anpassen.
Genau.
Und ich hatte dann auch so in den Raum geworfen, dass es ja irgendwie so Macht in der rechtlichen Betreuung ja auch kein Recht ist. Also es steht auch im Gesetzestext definitiv nicht so und dass es letztendlich ja vielleicht sogar gefährlich ist. Und da haben wir auch so darüber gesprochen, haben sie gesagt, naja, man weiß halt auch nicht, also viel fällt vielleicht dann doch unter den Tisch und wahrscheinlich, wenn es so Machtsituationen geben sollte, wo vielleicht rechtlich betreuten Personen nicht mit d'accord sind, dann werden die sich in den wenigsten Fällen auch irgendwo melden und sagen so, hier, das hat mir jetzt nicht gefallen und das will ich so eigentlich nicht. Also wahrscheinlich, ja, beschweren sich auch rechtlich betreute Personen einfach viel zu wenig und deswegen weiß man auch gar nicht, wann jetzt genau mal vielleicht Macht ausgeübt wird und wann nicht.
Ja, da fehlt dann auch so eine Feedback-Kultur an der Stelle.
Ja, und dann sind sie auch auf Hannah Arendt nochmal rüber und haben gesagt, also laut Hannah Arendt geht es ja immer um Zustimmung und um Kooperation, also dass man gemeinsam mächtig wird und gemeinsam handelt, um in so ein Empowerment zu kommen. Und das hat dann auch in der Situation ganz gut gepasst und ich hatte dann auch gefragt, denken Sie, dass es irgendwie so strukturelle Macht durch Institutionen zum Beispiel gibt? Und da haben Sie ja auch drei Beispiele genannt, das mit der Bank zum Beispiel, dass die Bank den Betreuten kein Geld gibt ohne den Betreuer oder dass der Vermieter nur mit Ihnen zum Beispiel kommuniziert, weil Sie die Rechnung begleichen für die betreute Person, aber eigentlich müsse der Vermieter mit der betreuten Person kommunizieren. Das sind so strukturelle Machtgefälle oder Machtausübungen, die vielleicht auch dem Vermieter gar nicht so bewusst sind. Aber er denkt halt, naja, Sie bezahlen ja die Rechnung, also kommuniziert er mit Ihnen und nicht mit der betreuten Person. Also da muss man auch wieder schauen, ob es bewusst oder unbewusst ist. Sie hatten auch gemeint, dass zum Beispiel, was das Wissen angeht, oft wahrscheinlich konzentriert ist. Also zum Beispiel hatten Sie gesagt, was das Leistungsrecht angeht, da ist es ja eigentlich wichtig oder die Leistungsbehörden, die haben ja auch den Auftrag, aufzuklären und zu sagen, also ihr Wissen zu teilen und zu sagen, sie können dies noch beantragen oder das, aber das passiert in der Praxis ganz oft nicht und es bleibt dann ja auf den Schultern der rechtlich betreuten Personen hängen, entweder sie stellt einen Antrag oder auch nicht oder spricht das dann halt mit ihnen ab, aber so dieses Wissen, das bleibt oft an einer Stelle und wird zu wenig geteilt.
Ja.
Man sollte auch immer schauen und überlegen, wie möchte man selbst vielleicht rechtlich betreut werden und sich dann auch dementsprechend verhalten. Also immer Selbstreflexion und das eigene Verhalten reflektieren. Das war aber generell so ein Punkt, der sich durch das ganze Gespräch jetzt durchgezogen hat. Dann hatte ich noch so in den Raum geworfen, Handlungen, die gut gemeint sind, aber vielleicht schlecht gemacht oder vielleicht auch legal autorisiert. Und da haben sie gesagt, dass zum Beispiel krankheitsbedingte, nicht gewollte Schädigungen ja auch so ein Ding sind, wo man die Menschen natürlich schon davor schützen muss. Also sich durch ihre Erkrankung, die sich dadurch irgendwie selbst schädigen, dass man sie ja schon dann vor dieser Schädigung schützen muss. Und da kommen sie natürlich in eine stellvertretende Handlung rein. Und dann hatte ich ja mit der Psychose das in den Raum geworfen und dann haben sie natürlich gesagt, also wenn das so Situationen sind, die vielleicht mal auftauchen könnten aufgrund einer Psychose, die kann man ja schon im Vorfeld absprechen. Dann kann man ein Gespräch führen mit der betreuten Person und kann sagen, wie möchten Sie, dass ich dann im Falle Ihrer nächsten Psychose handle? Was brauchen Sie dann? Wen soll ich anrufen? Wie sollen die im Krankenhaus mit Ihnen umgehen? Wollen Sie vielleicht sogar irgendwelche Zwangsmaßnahmen erhalten oder irgendwelche speziellen Medikamente? Also das sind so Sachen, da kann man ja wirklich ganz gut absprechen und Sie handeln dann zwar schon stellvertretend, aber das ist eine abgesprochene Stellvertretung. Gemeinsam mit den Klienten zusammen.
Ja.
Und das fand ich auch ganz schön. Sie haben auch gesagt, dass Sie auch aktiv nachfragen, ob Ihre betreute Person gerade eine Bevormundung empfindet oder ob die Person denkt, das ist schon alles in Ordnung so, wie Sie das jetzt gerade machen. Also es ist Ihnen auch wichtig, dass Sie einfach mal nachfragen. Ich glaube, das ist auch so die einfachste Möglichkeit herauszufinden, ob in der Betreuung irgendwas schief läuft oder vielleicht nicht nach den Wünschen der betreuten Person, indem man einfach mal nachfragt, ob denn eigentlich alles so passt, wie es gerade läuft. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, weiß ich nicht, inwieweit das verbreitet ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre mal interessant rauszufinden.
Ja, das wäre interessant, aber an die Menschen, die jetzt zuhören, sich einfach mal selbst hinterfragen, ob man das auch vielleicht mal gemacht hat. Weil das sind ja so primitive Sachen. Manchmal kommt man auf solche Sachen gar nicht, dass man das einfach nachfragen könnte, ganz primitiv.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich erlebe Kollegen, Kolleginnen, auch in der Fallberatung und dann ist da ein Thema bei den Klienten und dann wird sich tagelang darüber den Kopf zerbrochen, oh Gott, wie löse ich jetzt dieses Thema? Und dann frage ich häufig, was sagt denn Ihr Klient dazu? Und dann kommt häufig die Antwort, den habe ich noch gar nicht gefragt. Das ist doch der Ansatzpunkt. Mhm. Ja, erst mal da nachfragen. An der Stelle, wo wir die Informationen begehren.
Meinte ich, also das ist halt, glaube ich, so ein Punkt, das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass da erst nachgefragt wird, aber ich glaube, das wird einfach gar nicht aus bösem Willen, wird vielleicht aber einfach manchmal vergessen, dass man ja auch einfach mal nachfragen kann.
Ja, ich glaube auch, das ist gut, dass Sie das nochmal sagen und das ist mir auch wichtig. Mhm. Es ist nicht böser Wille. Ganz viele Kollegen, Kolleginnen machen gute Arbeit und sind sehr engagiert für die Menschen, die sie betreuen. Will ich überhaupt nicht absprechen und auch ganz toll auch in der Kommunikation sind. Ich denke aber trotzdem, das ist auch wieder dieser wirtschaftliche Druck, unter dem wir stehen, schnell die Dinge zu erledigen, eben weil wir so wenig Zeit haben für die Leute. Und dann fehlt da doch die Zeit für Rücksprachen. Ganz viele sind eben auch Einzelkämpferinnen, also haben keine entsprechende Mitarbeiterin oder Bürostruktur, die sowas abfedern. Und dann ertrinkt man in der Bürokratie und es bleibt wenig Zeit für die persönlichen Kontakte.
Ja, das ist schön, dass Sie es jetzt auch nochmal gesagt haben. Dann sind wir nochmal ganz kurz zum Haftungsthema rübergesprungen. Und da haben Sie auch gesagt, naja, manche handeln vielleicht so, bevor sie haften müssen, vielleicht, war so ein Gedanke, da haben sie gesagt, es ist vielleicht auch mal ganz nützlich, wenn man erstmal reflektiert, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn der oder die Berufsbetreuerin jetzt nicht handelt? Also was ist der schlimmste Fall? Also sich erstmal kurz zurücknehmen und sich die Situation angucken. Und da bin ich dann ja auch so auf das Dolmetscher-Thema nochmal rübergesprungen und habe da kurz von Tom Arensky erzählt, was er dazu gesagt hat. Und dann haben sie gesagt, naja, es gibt ja heutzutage auch zum Beispiel Übersetzungs-App oder mit manchen Menschen können sie auch mit Händen und Füßen kommunizieren. Mit Menschen mit irgendeiner Behinderung, wo sie wirklich nicht reden können. Da gibt es vielleicht irgendwelche Computer, die auch irgendwas übersetzen können oder in den Wohngruppen die MitarbeiterInnen zum Beispiel, die betreuten Personen dann doch vielleicht ganz gut kennen, die vielleicht auch was dazu sagen können. Also sie haben einfach im Grunde gesagt, klar, Sprache ist ein Riesending und das hat auch sehr viel mit Macht zu tun, weil wenn die betreute Person was nicht versteht, ist sie ja entmächtigt automatisch. Aber es gibt schon Lösungen dafür. Es ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber da kann man dranbleiben, man kann ganz viel erreichen. Und sie haben auch gesagt, es gibt zum Beispiel per SMS, kann man sich das ja auch da übersetzen lassen. So als abschließender Punkt einfach, es geht immer in die Richtung des Willens von dem oder der Klientin und Macht sollte eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht um Selbstreflexion zum Beispiel und einfach der Wille steht im Vordergrund und laut Betreuungsrecht ist ja auch die Macht nicht vorhanden und nicht legitimiert.
Genau.
Das wäre jetzt so mein Abschluss.
Ja, da kann ich absolut mitgehen. Und wie gesagt, die strukturelle Macht, die da besteht oder die auch Klienten und Klientinnen erleben, das ist ein strukturelles Thema und ein gesellschaftliches Thema. Und da helfen diese Formate oder das Format auch von Ihnen, da für Aufklärung zu sorgen. Und ich glaube, damit ist auch schon ein großer Schritt dann in die Richtung getan. Weil wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann das Betreuungsrecht ein bisschen näher erläutere, da bedarf es gar nicht vieler Worte. Mhm. Nö, auch diese Zusammenfassung, die Sie gesagt haben, es dreht sich um den Wunsch und die Präferenzen der betroffenen Person und ich kann nicht gegen diesen Willen handeln und will das auch gar nicht. Die Menschen bleiben trotzdem voll handlungs- und geschäftsfähig. Und wenn das die Menschen, wenn ich das einmal erzählt habe, dann ist immer so ein Aha, okay, mhm. ja, dann machen wir das so. Also da besteht gar nicht so eine besondere Gegenwehr, sondern es ist eine Aufklärungsfrage.
Also wie gesagt, hatte ich ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, das Thema rechtliche Betreuung und alles, was damit einhergeht, ist einfach in der Gesellschaft noch überhaupt nicht verbreitet und angekommen. Und das ist total schade und es wäre total wichtig. Aber deswegen gibt es ja unter anderem auch diesen Podcast und schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass Sie mit mir jetzt diese sehr lange Folge aufgenommen haben und über das Thema auf jeden Fall mit mir geredet haben in Ihrem Urlaub.
Ja, ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.